NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl. Guten Abend und herzlich willkommen. Das Echo des Tages unter anderem mit diesen Themen. Keine Annäherung zwischen Deutscher Bahn und den Gegnern von Stuttgart 21. Und das ist auch das Thema des Kommentars. Außerdem im Programm Gedenk- und Trauerfeier für die Opfer der Anschläge in Norwegen. Neuer Stress in der Bundesregierung. In den Reihen der Union gibt es Überlegungen, die Steuern für Gutverdiener zu erhöhen. Das will die FDP aber gar nicht. US-Präsident Obama mahnt noch einmal zur Einigung im Schuldenstreit und in Spanien wird es im November vorgezogene Neuwahlen geben. Zu unserem ersten Thema. Das Ergebnis war ja schon seit einer Woche bekannt. Stresstest bestanden, lautet das Urteil des Schweizer Gutachterbüros SMA im Fall Stuttgart 21. Die Bahn liegt also mit ihren Berechnungen und Prognosen für den geplanten Tiefbahnhof richtig, meinen die Gutachter und natürlich auch die Spitzen des Bahnkonzerns. Ganz anderer Ansicht sind da aber die Gegner des Projekts und das wurde heute bei der offiziellen Vorstellung des Stresstests einmal mehr sehr deutlich. Näheres von Jürgen Weibel.
Aus Sicht des Schweizer Gutachters SMA hat die Bahn den Test bestanden. Allenfalls kleine Veränderungen seien noch einzuarbeiten, aber nach den Bahnkriterien und den Bahnstandards sei der geprüfte Fahrplan robust. Für die Schweizer Verkehrsberatungsfirma SMA der Miteigentümer Werner Stohler.
Wir haben uns gesagt, wir haben jetzt noch so 3, 4, 5, 6, 7, ich weiß nicht ganz genau, Kleinigkeiten. Es ist eine beinahe Kleinigkeit, nochmals einen Durchlauf zu machen und den in 3, 4, 5, 6 Tagen zu veröffentlichen. Ich kann Ihnen einfach sagen, es werden sich ein paar Sekundenwerte werden sich ändern, aber das Gesamtresultat ist insgesamt stabil.
Bahnvorstand Volker Käfer wies aber Meldungen zurück. Die Bahn habe einer weiteren Überprüfung des Stresstests zugestimmt. Das stimme definitiv nicht, sagte Volker Käfer. Es gibt nur einen weiteren Simulationslauf zum bisherigen Prüfergebnis. Für die Kritiker, und da hat sich heute Nachmittag der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer profiliert, stellt sich das Ergebnis der Leistungsschau ganz anders dar. Auf Kante genäht sei der neue Bahnhof und durchgefallen, weil er keine Verspätungen abbauen könne. Das, so Palmer, könne man aber von einer 4,5 Milliarden Euro teuren Infrastruktur schon verlangen.
Premium ist von uns verlangt. Der Gutachter sagt, Premium ist nicht zu erreichen, nur wirtschaftlich optimal. Und dann wären wir fertig. Und ab diesem Zeitpunkt versuche ich nachzuweisen, dass wirtschaftlich optimal nicht mal gilt, sondern dass die Gesamtnote, wenn man das Gutachten zu Ende liest, rot wird. In dieser Tabelle also mangelhaft.
Er brachte dann eine ganze Reihe von Argumenten gegen die Ergebnisse des Stresstests. Vor allem die Passagiere seien von den Nachteilen betroffen durch kurze Haltezeiten. Bahntechnikvorstand Volker Käfer ging dann den Bahnkritiker Boris Palmer scharf an.
Wo wir jetzt wahrscheinlich Stunden durch die einzelnen Punkte durchgehen müssten, um sie auseinanderzuflöhen. Ich habe da eine Meinung darüber. Und es gibt etliche Punkte, wo wir heute klipp und klar sagen können, dass die Aussagen, die Sie machen, schlichtweg falsch sind. Das Ganze auch immer mit der Unterstellung, wir haben da absichtlich getrickst. Das lässt auch nicht unbedingt Respekt erkennen, Herr Palmer.
Die Stresstestpräsentation läuft also nun seit gut 7 Stunden. Ein Einvernehmen ist nicht in Sicht und die Gräben zwischen Gegnern und Befürwortern sind eher tiefer geworden. Vor dem Rathaus haben sich zahlreiche Gegner eingefunden und feiern auf ihre Weise ein buntes und unterhaltsames Fest mit Kopfbahnhof, Widerstandslimonade, Buttons und Kinderbetreuung. Heiner Geißler hat drinnen gelegentlich Schwierigkeiten, den engagierten Kontrahenten zu folgen.
Sie versteht es nicht, aber es müssen wir halt weitermachen.
Ein Ende ist also nicht absehbar. Der Streit um Vor- und Nachteile des geplanten Tiefbahnhofs geht weiter. Aus Sicht der Bahn ist der Stresstest bestanden, aus Sicht der Gegner durchgefallen.
Soweit Jürgen Weibel über die Präsentation des Stresstests für den geplanten Tiefbahnhof. Damit ist heute ja auch das Schlichtungsverfahren zu Ende gegangen, das im vergangenen Oktober unter der Leitung von Heiner Geißler begonnen hatte. Wie soll es nun weitergehen zwischen der Bahn und den Gegnern von Stuttgart 21 und auch in der grün-roten Landesregierung von Baden-Württemberg? Das ist im Moment nicht abzusehen, nur eines ist ganz klar. Es bleibt schwierig in Stuttgart. Sibylle Greta kommentiert.
Die Argumente sind ausgetauscht zum wiederholten Mal. Eine Annäherung haben die Schlichtung und der heutige Stresstest allerdings nicht gebracht. Gegner und Befürworter von Stuttgart 21 beharren auf ihren Positionen. Etwas anderes war letztlich nicht zu erwarten, denn zu verfahren ist die Situation. Das wird auch so bleiben. Jetzt ist die Politik gefragt und da in erster Linie die Grünen. Sie haben für ihre Klientel, für die Gegner von Stuttgart 21 viel getan. Sie haben die Schlichtung unter Heiner Geißler und den Stresstest erreicht. Sie wollen eine Volksabstimmung auf den Weg bringen und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden lassen. Aber damit muss dann auch genug sein. Dann müssen gerade auch die Grünen die vorgelegten Ergebnisse akzeptieren. Da nutzt es also wenig, wenn der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer immer wieder nachkartet. So wie heute, als er an der Glaubwürdigkeit der Schweizer Gutachterfirma SMA gezweifelt hat. An der Firma, die er selber mit vorgeschlagen hat. Liegt es daran, dass sie den Stresstest für bestanden erklärt? Ein Ergebnis also, das Palmer und den Grünen nicht gefällt? Kurzum, irgendwann muss jede Diskussion ein Ende finden. Bei Stuttgart 21 ist das die Volksabstimmung, die im Herbst kommen soll. Erwartungsgemäß werden da wegen der hohen Hürden die Stuttgart 21 Gegner unterliegen. Dann aber wird sich zeigen, wie stark Winfried Kretschmann ist. Vor allem auch, wie stark sein Standing in der eigenen Partei ist. Denn seine Aufgabe wird es sein, zu befrieden. Bei den Grünen genauso wie zwischen Gegnern und Befürwortern und auch zwischen Grün und Rot. Denn schließlich ist der Koalitionspartner SPD für das Milliardenprojekt. Winfried Kretschmann steht für Bürgernähe. Das Hören, was das Volk wünscht, hat er nun ausgereizt. Nach der Volksabstimmung muss er Farbe bekennen. Wenn diese erwartungsgemäß kein Aus für Stuttgart 21 bringt, dann muss Winfried Kretschmann den Startschuss für das Milliardenbahnprojekt abfeuern. Er kann damit die Koalition mit den Sozialdemokraten retten. Er wird die Demonstrationen des harten Kerns der Stuttgart 21 Gegner während seiner Amtszeit hinnehmen müssen. Aber ob er in der eigenen Partei mit einem erklärten Stuttgart 21 Gegner als Verkehrsminister, mit einem unberechenbaren Boris Palmer, der immer wieder dazwischengrätschen wird, überleben kann, das wird die spannende Frage werden. Schafft er es, dann könnte Winfried Kretschmann ein starker Ministerpräsident für Baden-Württemberg werden.
Sibylle Greta kommentierte die Situation nach der offiziellen Vorstellung des Stresstestergebnisses für Stuttgart 21. Und dazu ist noch zu ergänzen, dass Schlichter Geißler nun überraschend einen weitreichenden Kompromiss aus Kopf- und Tiefbahnhof vorschlägt. Heiner Geißler hat die Idee, den Fernverkehr über die geplante Durchgangsstation und den Nahverkehr über einen verkleinerten Kopfbahnhof laufen zu lassen. Warten wir also mal ab, wie das von den einzelnen Interessengruppen aufgenommen wird. Stress gibt es auch schon wieder in der schwarz-gelben Koalition in Berlin. Schließlich ist ja Sommerpause, die Abgeordneten erholen sich, aber einige halt auch wieder nicht. Die denken immer an die Arbeit und dabei auch gerne mal laut, so wie Norbert Bartle. Und der CDU-Haushaltsexperte hat sich ausgerechnet zum Reizthema Steuererhöhung geäußert. Aus Berlin, Gerd Depenbrock.
Norbert Bartle, der Sprecher der Arbeitsgruppe Haushalt der Unionsfraktion, ist eine ehrliche Haut. Bereitwillig räumt er ein, dass sein Vorschlag, Gutverdiener zum Beispiel durch die Einführung einer weiteren Stufe höher zu besteuern, um damit Steuerentlastungen für Geringverdiener finanzieren zu können, so neu gar nicht ist.
Jetzt kam er breit in die Öffentlichkeit. Das ist dem Zufall und wahrscheinlich auch dem Sommerloch geschuldet.
Dass die Diskussion um Steuerentlastungen das Zeug zum diesjährigen Sommertheater hat, war abzusehen und hat sich die Koalition selbst zuzuschreiben. Zwar haben sich Union und FDP grundsätzlich auf Erleichterungen für Geringverdiener ab voraussichtlich 2013 verständigt, die Details sollen aber erst im Herbst festgelegt werden. Damit bleibt genügend Zeit, mit unterschiedlichen Vorschlägen und kontroversen Reaktionen für eine Debatte zu sorgen, in der sich zwar real nichts bewegt, aber zumindest der Eindruck erweckt wird. Da Bartles Idee den Vorstellungen der SPD von einer Reichensteuer entgegenkommt, hat hinterlistig der SPD-Finanzexperte Joachim Poss der Union die Unterstützung angeboten.
Ich unterstütze die Richtung, in die dieser Vorschlag geht, der nämlich bedeutet, man muss den Spitzenverdienern etwas mehr abfordern, um im anderen Bereich, bei den unteren Einkommen, Steuersenkung aus haushaltspolitischer Sicht auch rechtfertigen zu können.
Mit der FDP sind Steuererhöhungen aber nicht zu machen. Folgerichtig muss FDP-Chef Philipp Rösler, der im Moment auch als Vizekanzler die urlaubende Regierungschefin Angela Merkel vertritt, die Union davor warnen, mit der SPD gemeinsame Sache zu machen. Dazu wird es auch nicht kommen, denn selbst SPD-Mann Joachim Poss hält dies für unwahrscheinlich. Bartle sei mit seinen Vorschlägen der einsame Rufer in der Wüste schwarz-gelber Vernunft. Dass Poss mit seiner Einschätzung richtig liegt, beweist FDP-Finanzexperte Hermann Otto Solms. Er hält Bartles Idee für die falsche Botschaft.
Wenn Sie das gleichzeitig mit der Botschaft verbinden, aber andere müssen mehr bezahlen, dann geht die Botschaft nicht auf. Die Menschen trauen dann der Politik nicht mehr und sagen, in Wirklichkeit wollen sie uns doch nur abkassieren.
Bartle hingegen bleibt bei seinem Vorstoß, nur so seien Steuerentlastungen finanzierbar.
Ich bin überzeugt, bei genauer Betrachtung wird die FDP erkennen, dass damit auch dem Vorschlag der FDP geholfen ist, eine spürbare Steuerentlastung für die breite Masse der Bevölkerung hinzukriegen.
Und so sind die Fronten bis zur nächsten Aufführung im Sommertheater wieder klar. Die Koalition ist sich nur im Grunde, aber nicht im Detail einig, hat keine Mehrheit im Bundesrat, eine Lösung ist nicht in Sicht. Das schafft Gelegenheit für neue Vorschläge. Das Thema bleibt auf der Sommeragenda.
18.41 Uhr ist es, Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vor einer Woche haben die Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya die Welt erschüttert. Der 32-jährige Norweger Breivik hatte im Regierungsviertel eine Autobombe gezündet und wenige Stunden später ein Blutbad im Ferienlager auf Utøya angerichtet. Die Menschen in Norwegen sind nach wie vor fassungslos. Die Angehörigen der 76 Ermordeten sind tief verzweifelt, aber sie sind nicht allein in ihrer Trauer. Ann-Kathrin Johansmann berichtet.
Es gibt Ereignisse, bei denen auch 10 Jahre später noch jeder weiß, wo er zu diesem Zeitpunkt war. Nicht nur diejenigen, die einen Angehörigen verloren haben, sondern auch diejenigen, die nur vor dem Fernseher Anteil genommen haben. Eskil Petersen, Chef der Jugendorganisation der norwegischen Sozialdemokraten, hat heute auf einer Gedenkveranstaltung im Volkshaus in Oslo die Gedanken vieler Jugendlicher in Worte gefasst.
Wie will für alltid være?
Wir werden für immer die Generation des 22. Juli sein. Das ist eine große Verantwortung. Wir sind es, die bestimmen, was der 22. Juli bedeuten soll für die Zukunft und für die Nachwelt. Er hat vermutlich recht. Anders Behring Breivik ist es gelungen, einer ganzen Generation von Jugendlichen die Unbeschwertheit zu nehmen, die er selbst vielleicht nicht gekannt hat. Norwegens Ministerpräsident Jens Stoltenberg hat auf der mit Rosen geschmückten Bühne offen ausgesprochen, dass er auch eine Woche nach den Anschlägen immer noch Mühe hat, zu begreifen, was geschehen ist.
Wir
versuchen immer noch zu verstehen, was geschehen ist, und wir kämpfen dagegen, den Gedanken zu Ende zu denken und an uns heranzulassen, was unsere tapferen Kinder in diesen grausamen Stunden erleben mussten. Im Gedenken an die Opfer haben die Anwesenden einen Psalm gesungen, der in der vergangenen Woche zur Hymne für die Überlebenden geworden ist. In der Osloer Polizeizentrale befragen die Ermittler heute zum zweiten Mal den Täter. Er wurde unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen in einem schwarzen gepanzerten Jeep aus seiner Haftanstalt in die norwegische Hauptstadt gebracht. Breivik hat nach Angaben seines Verteidigers noch weitere Anschläge geplant. Unter anderem wollte er 2 weitere Gebäude bombardieren. Doch der Tag verlief offenbar anders, als Breivik geplant hatte. Letzte Gewissheit gibt es nach Angaben vom Stabschef der Osloer Polizei, Johan Fredriksen, hinsichtlich der Zahl der Opfer.
Die
Zahl der Toten und Vermissten stimmt überein. In den vergangenen Tagen hatten einige norwegische Medien berichtet, es gebe noch eine vermisste Person. Als erstes Opfer des Massakers ist heute im Süden von Oslo die 18-jährige Bano Rashid beerdigt worden. Sie war eine von 600 Teilnehmern im Sommerlager auf der Insel Utøya. Ihre Beerdigung hat eine hohe Symbolik. Als Sozialdemokratin und Tochter einer kurdischen Zuwandererfamilie steht Rashid für all das, wogegen sich der Hass des Attentäters Anders Breivik gerichtet hat.
Informationen aus Libyen gibt es nur wenige und dass Krieg ist, macht es sehr schwierig, die Meldungen einigermaßen einzuordnen. Wie zum Beispiel die Nachricht, dass Abdel Fattah Younis, der Militärchef der Kämpfer gegen das Gaddafi-Regime, gestern erschossen wurde. Aus Kairo Hans-Michael Ehl.
Ein Fernsehsender, der von den Rebellen kontrolliert wird, zeigte Bilder von einem Trauerzug durch die Innenstadt von Benghazi. Dabei wurden die drei Särge mit den verkohlten Leichen von Younis und seinen Begleitern durch die Stadt getragen. Nach Angaben des Übergangsrats der Rebellen sollen Younis und seine Begleiter am Donnerstag auf dem Weg zu einem Treffen in Benghazi ermordet worden sein. Ob es sich bei den mutmaßlichen Mördern um Gaddafi-Getreue oder gar ein gezieltes Mordkommando Gaddafis handelte, ließ der Rebellensprecher offen. Kurz vor dieser Erklärung hatten Vertreter der Rebellen behauptet, sie hätten Younis verhaftet, er sei verhört worden. Anlass für das Verhör seien Spekulationen gewesen. Younis habe weiter enge Kontakte zu Gaddafi und seinem inneren Machtzirkel gehabt und habe ohne Wissen der Rebellen mit Vertretern des Gaddafi-Regimes verhandelt. Younis gehörte 4 Jahrzehnte lang zu Gaddafis engsten Vertrauten. Im Frühjahr hatte er die Seiten gewechselt und war zu den Rebellen übergelaufen.
228 Menschen starben am 1. Juni 2009 beim Absturz einer Maschine der Air France, die auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris war. Was dort wirklich passiert ist an Bord, das ist nach wie vor schwer zu sagen. Die französische Flugunfalluntersuchungsbehörde BEA hat heute in Le Bourget bei Paris einen neuen Zwischenbericht zum Absturz vorgelegt. Einzelheiten von Johannes Duchow.
Was geschah vor 2 Jahren über dem Südatlantik, mitten in der Nacht? Die französische Flugunfalluntersuchungsbehörde BEA hat das in den letzten Wochen sekundengenau vor den Flugschreibern des abgestürzten Airbus A330 erfahren. Bestätigt hat sich dabei, dass am Anfang des Unglücks die Geschwindigkeitsmesssonden der Maschine zugefroren sind. Danach mussten die Piloten handeln, denn in einem Airbus können in einem solchen Fall die Bordcomputer nicht mehr beim Fliegen helfen. Ulf Kramer ist der Leiter der Deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen und an den Ermittlungen beteiligt.
Die französische Untersuchungsbehörde hat die Handlungen der Piloten über einen Zeitstrahl verteilt dargelegt. Sie hat nicht dargelegt, warum die Piloten so gehandelt haben. Das wird Gegenstand einer Arbeitsgruppe sein.
Das BEA betont immer wieder, es soll den Piloten nicht die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Seine Untersuchungsbehörde müsse ausschließlich dafür sorgen, dass sich ein solcher Unfall nicht wiederhole, sagt Direktor Alain Bouillard. Keiner der beiden Co-Piloten war geschult, um ein Flugzeug in einer solchen Höhe mit der Hand im Bereich eines Strömungsabrisses zu lenken. Damit ein Flugzeug oben bleibt, darf der Luftstrom um die Flügel nie abreißen. Bei diesem Unfall passierte es dennoch, weil die Maschine immer höher gelenkt und damit so langsam wurde, dass sie wie ein Stein nach unten fiel. In den nächsten Monaten wollen die Ermittler jetzt verstehen, weshalb der diensthabende Pilot das Flugzeug in den extremen Steigflug brachte. Der deutsche Chefermittler Ulf Kramer.
Aber es ist natürlich die Frage, ob sich die Piloten im Klaren waren, in welcher Fluglage sie sich befanden, um dann entsprechend steuern zu können.
Im Vorstand bei Air France ist Eric Schraben für den Flugbetrieb zuständig. Er war in das nahegelegene Luftfahrtmuseum gekommen, um seine Piloten mit ähnlichen Argumenten zu verteidigen. Um eine Checklist abzuarbeiten, muss man erst einmal wissen, was genau passiert. Und das konnten die Piloten nicht herausbekommen, weil es so viele äußere Einflüsse gab, dass sie die Analyse nicht machen konnten. Der Verband der deutschen Angehörigen ist schockiert von den Ermittlungsergebnissen. Barbara Krolo ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Hiob.
Sie gehen unseres Erachtens komplett am Thema vorbei, denn wir sind der Meinung, dass es nicht menschliches Versagen war, sondern dass es ein technisches Versagen war.
Im Airbus schalten sich gleich zu Anfang mehrere Schutzsysteme ab, wenn die Geschwindigkeitssonden vereisen. Und ein Höhenruder stellte sich computergesteuert auf Steigflug. Eine Information allerdings hat Barbara Krolo und die meisten Angehörigen beruhigt. Ganz offenbar hat keiner der Passagiere mitbekommen, dass das Flugzeug im freien Fall war.
Wir haben darüber gesprochen, dass das wirklich ein großer Trost für uns ist, dass die Passagiere und wahrscheinlich auch nicht mal die Besatzung etwas von der nahenden Katastrophe mitbekommen haben. Das ist eine sehr große Beruhigung, auch wenn das Ergebnis unserer verlorenen Kinder und Angehörigen bis heute nach wie vor ein unerträglicher Zustand ist.
Barbara Krolo war das, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Hiob. Das ist der Verband der Angehörigen, die bei dem Flugzeugabsturz der Air France-Maschine vor 2 Jahren auf dem Flug von Rio nach Paris ihre Angehörigen verloren haben. Zu unserem nächsten Thema. Mit dem Streit um die Erhöhung der Schuldengrenze bekommen die Amerikaner schon einen Vorgeschmack, einen deutlichen und einen bitteren. Die Zeit bis zur Präsidentschaftswahl im November 2012 wird, dazu muss man kein Hellseher sein, von erbitterten und teilweise absurden Auseinandersetzungen gekennzeichnet sein. Nicht nur zwischen Demokraten und Republikanern, sondern auch innerhalb der Republikanischen Partei selbst. Es sind einerseits die ultrakonservativen Tea Party-Aktivisten und auf der anderen Seite moderate Republikaner. Aus Washington Ulrike Römer.
John Boehner hat es nicht geschafft. Bis tief in die Nacht hinein warb der Republikaner um die Zustimmung seiner Partei zu seinem Zwei-Stufen-Plan, der den Ausweg aus der Staats- und Schuldenkrise ebnen sollte. Mit mahnenden Worten trat Boehner noch einmal vor die Presse und vor seine eigenen Fraktionskollegen.
The bill's not perfect.
Der Entwurf ist nicht perfekt, das habe ich nie gesagt und ich weiß, meine Fraktion hegt auch Zweifel. Aber es ist ein ernsthafter, überparteilicher Versuch, die Misere zu beenden und den Senat zum Handeln zu zwingen.
He can receive action.
All das Werben half nichts, die Abstimmung wurde verschoben, auf heute. Mindestens 217 von 240 Stimmen seiner Fraktion muss Boehner hinter sich bringen. Unwahrscheinlich, denn der rechte Flügel der Republikaner scheint nicht bereit nachzugeben. Und, wenn doch, dann muss das Papier in den Senat. Dort findet es auf keinen Fall eine Mehrheit. Also, der Gesetzgebungsprozess stockt. Die Finanzmärkte sind alarmiert. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sandte eine deutliche Botschaft Richtung Kapitol. Wir sind sehr in Sorge, weil die Weltwirtschaft von der Wirtschaftslage in den USA abhängt. Amerika ist nun mal die größte Wirtschaftsnation der Welt. Die Zeitnot bis zum Staatsbankrott produziert inzwischen auch abseitige Ideen. Heute Morgen hieß es, Präsident Obama wolle womöglich die Geldpresse anwerfen und 2 Billionen Ein-Dollar-Münzen auf den Markt bringen. Dann wäre nach dem 2. August Geld in der Kasse. Wenig überzeugend, fand Yale-Professor Jack Balkin. Es zeigt, dass die Politiker jetzt nach jeder Art Ausweg suchen, um eine hausgemachte Finanzkrise zu lösen. Aus dem Senat kamen heute mahnende Stimmen. Senator Harry Reid appellierte, wir können nicht mehr länger auf das Repräsentantenhaus warten. Wir müssen aktiv werden, sagte er. Allerdings, dort sind seine Demokraten mit all ihren Vorschlägen in der Minderheit. Bleibt der Präsident. Obama trat am Vormittag noch einmal dramatisch vor seine Nation. Heute appelliere ich an beide Parteien im Senat, sich auf eine gemeinsame Lösung zu verständigen, die ich unterzeichnen kann. Sie liegen nicht weit voneinander entfernt. Wenn da die ideologischen Gräben nicht wären.
Ja, soweit Ulrike Römer aus Washington zum Schuldenstreit. Und der sorgt schon seit Tagen für viel Unruhe und Sorge auch auf den internationalen Finanzmärkten. Was, wenn die Schuldengrenze nicht erhöht werden kann, weil sich Republikaner und Demokraten in Washington nicht einigen können und eben die ideologischen Gräben unüberwindbar sind? Darüber machen sich auch die Politiker in Peking viele Gedanken, denn China ist der größte ausländische Halter von US-Staatsanleihen. Aus Peking Frank Hollmann.
Waghalsig, ein Spiel mit dem Feuer, fehlendes Verantwortungsbewusstsein. Der Kommentator von Chinas Nachrichtenagentur Xinhua fand scharfe Worte für den US-Schuldenstreit. Nur könne diesmal, so wörtlich, die Sauerei weitaus größer ausfallen. Seit Monaten beobachtet China die Entwicklung mit Sorge. Mehrfach mahnte Premier Wen Jiabao die USA, ihre Wirtschaft zu konsolidieren. Die beiden größten Volkswirtschaften sind auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet. China ist der größte Gläubiger der USA. Sinkt der Kurs der US-Währung, dann verlieren auch die über 1 Billion Dollar Staatsanleihen in Chinas Besitz an Wert. Und können die USA nichts mehr einkaufen, geraten Chinas Exporteure weiter unter Druck. Millionen Arbeitsplätze sind in Gefahr, soziale Unruhen als mögliche Folge, ein Albtraum für die chinesische Führung. Nur mit einem billionenschweren Stimulusprogramm konnte Peking die letzte Finanzkrise halbwegs abwenden. Trotz allen eigenen Wachstums weiter so abhängig von der Entwicklung in den USA zu sein, muss die KP-Führung erschüttert haben. So fordert Chinas Propaganda ein Ende der amerikanischen Schuldensucht. Washington könne nicht weiter über seinen Verhältnissen leben, schreibt Xinhua mit Blick auf den ungelösten Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Der Wohlstand vieler Länder sei bedroht, während ein Esel mit einem Elefanten streite.
Ja, und Spanien ist wirtschaftlich schwer angeschlagen. Es hat die höchste Arbeitslosigkeit im Euroland, eine schleppende Konjunktur und das Haushaltsdefizit ist auch hier enorm. Was ist zu tun? Der Strudel der Euro-Schuldenkrise zieht das Land immer mehr hinab. Und so ist es nicht verwunderlich, dass eine Ratingagentur Moody's heute erneut mit Herabstufung gedroht hat. Ministerpräsident Zapatero ist in der Klemme. Er wird nicht wieder antreten, das hat er schon signalisiert, bei den nächsten Wahlen. Aber er hat sich heute zu einem massiven Schritt entschlossen, der wohl einige Folgen haben wird, vor allem auch für die Wirtschaft. Denn er will, dass bereits am 20. November neu gewählt wird, dass es also vorgezogene Neuwahlen in Spanien gibt. Näheres dazu nun aus Madrid von Daniel Sulzmann.
Es war genau 12.45 Uhr, als Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero in einer Pressekonferenz bekannt gab, dass in Spanien am 20. November neu gewählt wird. Bis dahin will die Regierung noch einige Reformgesetze auf den Weg bringen, zum Beispiel die Sozialversicherungspflicht für ca. 1 Million Landarbeiter oder den besseren Schutz für Opfer von Terrorakten. Ministerpräsident Zapatero, der selbst nicht mehr antritt, begründete die Entscheidung auch mit der politischen Stabilität im Land.
Es para proyectar certidumbre.
Ich habe die Entscheidung wegen der politischen und ökonomischen Stabilität des Landes gefällt, wegen dem, was noch zu tun ist, wegen dem, was wir noch tun wollen und auch wegen des Datums der Wahl. So wird sich die öffentliche Debatte nicht weiter um das Datum der Wahl drehen, sondern darum, was unsere Aufgabe ist. Mit den vorgezogenen Neuwahlen sucht die regierende Sozialistische Partei ihre letzte Chance, die Oppositionelle Volkspartei unter Mariano Rajoy doch noch auf den letzten Metern abzufangen. Denn die letzten Umfragen sahen die Konservativen zwar immer noch mit mehr als 43 Prozentpunkten weit vor den regierenden Sozialisten, aber der Vorsprung schmilzt. Der sozialistische Kandidat, der jetzige Innenminister Alfredo Pérez Rubalcaba, liegt sogar im direkten Vergleich vor dem Kandidaten der Opposition, dem vor allen Dingen in Spanien immer noch das Image des ewigen Verlierers anhaftet, weil er bereits 2 Parlamentswahlen gegen die Sozialisten verloren hat. Aber er hat die Regierung in den letzten Jahren immer wieder wegen ihrer angeblichen Unfähigkeit angegriffen und gab sich deswegen heute optimistisch.
Este es el cambio.
Das ist der Wechsel. Für uns bedeutet das den Wechsel. Wir müssen eine neue Zeit der Reformen einleiten. Und die Volkspartei bittet die Spanier darum, ihr ein klares und eindeutiges Mandat für die nötigen Reformen zu erteilen. Und die Chancen für die Konservativen, die Wahlen im Herbst zu gewinnen, sind so gut wie lange nicht mehr. Spaniens Wirtschaft verharrt in Agonie. Mehr als 20% Arbeitslose insgesamt, fast 50% Jugendarbeitslosigkeit. Dazu eine immer noch wachsende Verschuldung der öffentlichen Haushalte, die dann auch prompt dazu geführt hat, dass die Ratingagentur Moody's heute damit drohte, Spanien herabzustufen. Und das bei einigen spanischen Provinzen, die kurz vor der Pleite stehen, auch schon getan hat. Einzig der Tourismus ist im Moment ein Lichtblick. Rund 10% mehr Touristen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres Spanien besucht als im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum. Für Irritation sorgte allerdings das Datum der Wahl. Am 20. November 1975 war der Diktator Francisco Franco gestorben, nachdem er das Land jahrzehntelang autoritär regiert hatte. Ministerpräsident Zapatero wollte von einem bewusst gesetzten Datum allerdings nichts wissen. Dieses Datum lasse einfach am meisten Zeit für die noch umzusetzenden Gesetze.
Nos permite que el nuevo gobierno esté ya para hacerse cargo de la responsabilidad el 1 de enero.
Nein, das ist für mich einfach nur ein Datum, das der neuen Regierung die Zeit lässt, auch wirklich am 1. Januar im Amt zu sein. Und der Oppositionsführer sagte dann auch, für ihn sei das Datum wenig relevant. Das spanische Parlament wird also Ende September seine Auflösung beschließen. Und dann wird es 55 Tage später, am 20. November, neu gewählt.
Vorgezogene Neuwahlen in Spanien, also am 20. November aus Madrid, berichtete Daniel Sulzmann. Und damit geht das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 zu Ende. Im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.